Parabéns.
Heute die dritte Frau im Stammbaum Ruth, der ja ein ganzes Buch in der hebräischen Bibel gehört, da ist noch mal im Frühjahr auf Schavuot und Pfingsten hin die Gelegenheit, das näher kennenzulernen. Da werden wir eine ganze Serie zum Buch Ruth haben. Also hier geht es wirklich jetzt mehr konzentriert um die Frage, wie kommt sie hier in den Stammbaum des Matthäus hinein? Kurz rekapitulierend den Inhalt des Buches Ruth. Es heißt, es spielt in der Zeit der Richter. Und da hatten wir, als wir das Richterbuch gesehen haben, ja schon festgestellt, dass das keine allzu gute Zeit war. Eine ziemlich gottverlassene Zeit und mit allen möglichen Problemen. Und da wird auch von vielen das Buch Ruth als eine Antwort gesehen. Es ist ja auch im Kanon der griechischen Bibelübersetzung, und das haben die christlichen Bibeln übernommen, kommt das Buch Ruth ja auch sofort nach dem Richterbuch. Das ist in der hebräischen Bibel nicht der Fall, wohl auch, weil es eben ein späteres, wahrscheinlich nachexilisches Buch ist, und dieser Teil des hebräischen Kanons schon abgeschlossen war. Und von daher befindet sich also im hebräischen Kanon das Buch Ruth, bei den Schriften und ist eben auch eine der fünf Rollen, die an Feiertagen gelesen werden. Und das Buch Ruth eben an Shavuot. Das hat einerseits damit zu tun, dass es ja spielt während der Gersten- und der Weizenernte, die an Shavuot mehr oder weniger endet. Dann auch, wie wir gleich sehen werden, dass Ruth so als der Prototyp einer jüdischen Konvertitin gilt, und Shavuot ja das Fest der Gabe der Tora ist. Und auch so diese Kombination, dass eben einerseits an die Gabe der Tora, an das ganze Volk Israel zu erinnern und auch dieses Beispiel einer Konvertitin. Und weil sich auch in der Tradition entwickelt hat, dass Schavuot der Todestag Davids ist und Ruth ja die Urgroßmutter ist. Also das dürften wohl die Gründe sein, warum das Buch Ruth also an Schavuot gelesen wird. Ja, also es beginnt in der Zeit der Richter und zwar in Bethlehem. Eine Stadt, die am Ende des Buches der Richter ja auch zweimal als Ausgangspunkt von nicht allzu guten Geschichten erwähnt wurde. Das eine war der Levit, der aus Bethlehem kam, dann zu Micha im Gebirge Ephraim kam, dort vor dessen Gottesbild Dienst getan hat und schließlich mit dem Stamm Dan nach Dan zieht. Und die noch wesentlich brutalere Geschichte von der Nebenfrau, also die in Gibeah getötet wird, die stammte ja auch aus Bethlehem, beziehungsweise ihr Vater lebte dort und sie war ja dorthin gegangen und von dort holt ihr Mann sie zurück und auf dem Weg ins Gebirge Ephraim passiert dann ihre Vergewaltigung und Ermordung. Also das sind so die Dinge, die eigentlich mitklingen, wenn man dann direkt am Anfang vom Buch Ruth hört, das spielt in Bethlehem. Und es ist dann Elimelech und Naomi, die wegen einer Hungersnot Juda verlassen und nach Moab gehen. Klassisch ist eigentlich im Buch Genesis, dann nach Ägypten zu gehen, aber sie gehen nach Moab, vielleicht weil es näher ist. Und dort heißt es dann, dass die beiden Söhne Mahlon und Kilion, und in deren Namen spielt auch schon Mahlon, da spielt der Name Machala, die Krankheit, drin, und Kilion, Kilja, die Vernichtung, die Auslöschung. Also die Namen verheißen nichts Gutes, könnte man sagen. Und es das heißt eben, dass die beiden Männer moabitische Frauen, Ruth und Orpa, heiraten, aber schließlich erst stirbt Elimelech und dann sterben die beiden Söhne und Naomi bleibt also allein mit ihren Schwiegertöchtern. Und als sie hört, dass in Bethlehem es wieder was zu essen gibt, entscheidet sie sich zurückzugehen und sagt aber ihren Schwiegertöchtern, sie sollen doch auch nach Hause in das Haus ihrer Eltern, ihrer Mütter gehen. Aber die beiden Schwiegertöchter wollen sie weiter begleiten. Und Naomi sagt ihr eigentlich, was habt ihr davon? Ich habe keinen weiteren Sohn mehr und selbst wenn ich diese Nacht noch einen bekäme, wollte ich auf den warten. Also da kommt noch der Gedanke, den wir ja bei Tamar hatten, der Levirats-Ehe, um auf die Weise dem toten Mann Nachkommen zu verschaffen, was die beiden verwitweten Schwiegertöchter gar nicht gesagt haben, aber das ist sozusagen, Nomi kann sich offensichtlich keinen anderen Grund vorstellen, warum sie denn mit ihr gehen sollten. Und schließlich und endlich, Orpa geht nach Moab zurück oder bleibt in Moab, aber Ruth besteht darauf mitzugehen und sagt dann eben auch die berühmten Worte, die oft bei Eheschließungen benutzt werden: Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und oft wird er vielleicht auch vergessen, dass es eben keine Worte zwischen Eheleuten, sondern zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter sind. Und die beiden kommen dann nach Bethlehem und offensichtlich werden sie auch angestarrt. Und Nomi, deren Name ja eigentlich die angenehme bedeutet, sagt auch: Nennt mich nicht mehr Nomi, sondern Mara, die Bittere, denn mir ist viel Bitteres zugestoßen. Und Ruth tut dann das, was eigentlich den Armen und den Witwen übrig bleibt in dieser Zeit, um sich zu ernähren, dass sie versucht, ein Feld zu finden, wo sie Ähren auflesen darf. Und dann heißt es eben, dass sie auf das Feld des Boas kommt. Und der ist auch sehr großzügig, erkundigt sich, wer sie ist, und er lässt sie nicht nur die Ähren auflesen, sondern auch sich Wasser holen von seinen Knechten und Mägden und auch mit ihnen essen und sagt ihr auch, sie kann die ganze Erntezeit auf seinem Feld bleiben. Und als Nomi das erfährt und auch eben sieht, wie viel Ähren Ruth zurückgekommen ist, sagt sie zu Ruth, dass Boas einer der Löser ist. Und das wird hier im Buch Ruth eigentlich in zweifacher Hinsicht ge gesehen. Wir haben im Buch Levitikus den Löser als den nächsten Verwandten, der ein verkauftes Feld zurückkaufen soll, um dafür auch zu sorgen, dass der Erbbesitz eben im selben Stamm bleibt. Aber hier im Buch Ruth wird es eben auch im Sinne der Levirats-Ehe angewandt, obwohl Boas, also wird nicht gesagt, was die genaue Verwandtschaft ist. Er ist sicher kein Bruder der Toten, aber einer der nächsten Verwandten, und dass daher also auch die Möglichkeit besteht, Naomi noch Nachkommen zu verschaffen. Und nachdem die Erntezeit vorbei ist, sagt dann Naomi zu Ruth: Geh in der Nacht auf die Tenne, und wenn Boas getrunken hat und gegessen hat und eingeschlafen ist, zieh dich vorher gut an, salbe dich, leg dich zu seinen Füßen, und er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Und da kann man sich fragen, was sind eigentlich ihre Vorstellungen? Denkt sie sich, dass da was passieren soll in dieser Szene, oder soll das wirklich eine Vorbereitung sein, dass Boas sich bereit erklären wird, sie zu heiraten? Und das ist schließlich auch das, was passiert. Ruth gibt sich ihm zu erkennen und sagt ihm, dass er eben einer der Löser wäre. Boas sagt allerdings, es gibt noch einen näher verwandten Löser, und er würde aber sehen, sozusagen, dass er den überzeugt, zur Seite zu treten, sodass er sowohl den Acker kaufen als auch Ruth heiraten kann. Und das geschieht dann in der Szene am Stadttor, wo Boas eben 10 Zeugen zusammenruft und den potenziellen Löser beiruft und sagt, Nomi will den Acker auslösen. Und das will der Löser, der die einzige Person in der Geschichte ist, die nicht mit Namen genannt wird, sondern wenn ich dann, er ist der So und So, was sicher auch nicht zufällig ist. Und der will zwar den Acker lösen, aber als er dann erfährt, dass er gleichzeitig auch Ruth, die Moabiterin, heiraten muss, sagt er nein, denn dann würde ich meine eigene Nachkommenschaft verlieren. Und auf die Weise ist es dann eben möglich, dass Boas Ruth heiratet. Es wird dann auch erzählt, dass es den Brauch gab, dass man eben den Schuh auszieht, wenn man nicht lösen will, die Frau des Bruders oder des Verwandten, wie es ja auch im Buch Deuteronomium in der Levirats-Ehe gesagt wird, und danach eben heiraten Ruth und Boas, und es wird ein Junge geboren, Ovet, den auch Noomi eigentlich adoptiert, und die Frauen beglückwünschen sie auch, dass ihr eigentlich ein Sohn geboren ist, aber beglückwünschen sie auch um die Schwiegertochter, die mehr, viel mehr wert ist als 7 Söhne. Und danach endet dann das Buch Ruth mit der Stammtafel von Peretz, dem Sohn Tamars, bis über Ovet, den Sohn Ruths, bis auf David hin. Und eigentlich sozusagen am Schluss wo kommen wir zumindest einen Schlüssel, warum gibt es überhaupt das Buch Ruth, sozusagen zu erklären, wo David herstammt. Ja, das ist mehr oder weniger die Geschichte, und das spielen eben also eine Menge an halachischen Fragen des Lösens mit und natürlich auch, obwohl es nie ausdrücklich gesagt wird, aber im Hintergrund steht natürlich auch das Verbot im Buch Deuteronomium, dass Moabiter und Ammoniter nicht in die Gemeinschaft Israels aufgenommen werden dürfen. Und wie kann dann Ruth sozusagen die Frau des Boas werden? Und auch noch die Urgroßmutter Davids. Also das sind so die Dinge, die anstehen. Und ich habe jetzt erstmal einen Text ausgewählt von Orit Avneri, die eigentlich die Bücher Ruth und Esther gemeinsam behandelt hat in der Thematik von Zugehörigkeit und Fremdheit und aufzeigt, welche Bedeutung Ruth sowohl als Person als auch das Buch Ruth für den Stammbaum Davids hat. Und sie geht eben auch ein auf die Frauen, die erwähnt werden als die Ältesten am Tor, Ruth und Boas sozusagen mit einem Hochzeitssegen segnen. Die Geschichte ist mehr als die persönliche und familiäre Geschichte Ruths. Boas und Ruth sind die Begründer der Dynastie des Hauses David. Und so gründet die königliche Dynastie auf der Ehe mit einer Moabiterin. Damit wird die tiefe Botschaft des Buches aufgedeckt. Die Erkenntnis, dass die jüdische Tradition im Gegensatz zum formalen Gesetz gerade die Vermischung mit dem Fremden und Bedrohlichen als Grundlage für Wachstum und Kontinuität darstellt. Das Buch Rut baut die Grundlagen des Königtums Davids auf das Brechen eines Gesetzes auf, das die Reinheit der Gemeinschaft und ihre Absonderung von der nichtjüdischen Umgebung bewahren sollte. Der Abschluss des Buches mit der Dynastie des Hauses David ist von besonderer Bedeutung. Zu Beginn des Buches scheint es, dass die Beziehung zwischen Ruth und Naomi bestehen kann, weil es sich um die Ränder der Gesellschaft handelt. Frauen, Witwen, diejenigen, die nichts haben. Die Kooperation der Frauen scheint nur in der Zeit der Wanderschaft möglich, am Rand des Weges und des Lebens, aus der Herausgerissenheit und dem Verschwinden heraus. Im Verlauf der Lektüre des Buches und vor allem zum Ende hin, als Naomi sich als Landbesitzerin herausstellt und Ruth einen Status innerhalb der Gemeinschaft bekommt, zeigt sich, dass es um die Gründung des zentralen Zweigs im Volk Israel, des Königshaus, geht. So bekommen die umstürzlerischen Schritte der Frauen Anerkennung. Das Buch Ruth ist ein Beispiel dafür, wie Ränder zum erwählten und bevorzugten Zentrum werden. Man kann sogar sagen, dass gerade das Anderssein Ruths es ihr ermöglicht, das Gesetz auf konstruktive und Gutes bewirkende Weise zu durchbrechen. Denn oft besteht gerade für die normative Gruppe keine Notwendigkeit und sowieso nicht der Mut, die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu ändern. Die umstürzlerische Lektüre des Buches kommt auch in der Beschreibung der Begegnung von Ruth und Boas in der Nacht auf der Tenne zum Ausdruck. Das Bild der Tenne ist eines der herausragenden Beispiele für einen Fall, in dem der Leser sich entscheiden und zwischen zwei möglichen Lesearten wählen muss. Viele Ausleger versuchten, den Nebel zu zerstreuen und zwischen den beiden Lesearten zu entscheiden. Die meisten nehmen an, dass es in dieser Nacht keine sexuelle Verbindung zwischen Ruth und Boas gegeben hat. Das Bild der Tenne skizziert, was hätte geschehen können, aber nicht geschah. Mit anderen Worten, gerade wegen der vielen sexuellen Anspielungen sticht letztendlich die Abwesenheit der sexuellen Handlung hervor. Eine Lektüre, die sich des umstürzlerischen Aspekts des Buches bewusst ist, kommt gerade gut mit einer Exegese zurecht, die behauptet, dass auf der Tenne nichts geschehen ist. Ruth kommt zum Treffen mit Boas in der klaren Absicht, mit ihm zu verhandeln und ihn nach ihrem Willen zu lenken. Es gelingt ihr, sich von der traditionellen Rolle der Frauen, vor allem der fremden Frauen, als Verführerinnen, die ihre Ziele durch Manipulationen, Wein, List und Sex erreichen, zu befreien. Nach dieser Auslegung verbindet das Hinuntergehen zur Tenne Ruth mit den Handlungen von Frauen, die er in ihrem und Boas Familienstammbaum vorangingen. Mit den Töchtern Lots einerseits und mit Tamar und Juda andererseits. Aber das Bild der Tenne verfeinert die vorangehenden Erzählungen der Dynastie und versucht, sie zu korrigieren, sowohl von Seiten Ruths als auch von Seiten Boas. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen und obwohl kein ausdrückliches Verbot darüber besteht, verführt Ruth Boas nicht, mit ihr zu schlafen. Und Boas korrigiert, indem er nicht zu Ruth kommt, die Sünde seines Vorvaters Juda, der über die als Dirne verkleidete Tamar kam. Ruth befreit sich von der Gestalt der verführenden Frau und übernimmt eine neue Rolle. Sie verhandelt mit Boas über die Möglichkeit des Lösens. Durch ihr Tun bildet sie eine positive Gestalt, die der Gestalt der fremden, verführenden und negativen Frau, von der man sich fernhalten muss, entgegengesetzt ist. Um zu betonen, wie sehr Ruth von den archetypischen Erzählungen, die in ihrem Nacken ließen, abwich, wird die Situation in großer Ähnlichkeit zu den Situationen, in denen sich die Töchter Lots und Tamar befanden, dargestellt. Nacht, Wein oder das Fest der Schafschur bei Tamar und Juda, ein älterer Mann, eine Sackgasse, ein tragischer Todesfall, der dem beschriebenen Bild vorangeht. All dies erscheint auch hier. Aber im kritischen Augenblick handelt Ruth anders. Sie gibt sich Boas mit ihrem Namen zu erkennen und unterhält sich mit ihm. Damit scheint Ruth zu sagen, dass es auch anders geht. Sie ist nicht darauf festgelegt, die Frau zu sein, die den Mann, der sich ihres Tuns nicht bewusst ist, irreführt. Sie hat die Wahl. Sofort nach dem Bild der Tenne in der Nacht erscheint das Bild des Tores am Tag. An seinem Abschluss, als Boas Ruth zur Frau nimmt, segnet die Menge am Tor das Paar und erwähnt ausdrücklich einige Frauen aus der israelitischen Geschichte. In den Worten von Ilana Pardes ist dies das einzige Mal, dass die Bibel die Erinnerung an die Mütter aus der Vergangenheit heraufholt, um ein Modell zum Aufbau des Hauses Israel in der Gegenwart vorzustellen. Zuerst werden Rachel und Lea erwähnt. Möge der Ewige die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und wie Lea sein lassen, die beide gemeinsam das Haus Israel aufbauten. Die Erwähnung Leas, der Mutter Judas, erscheint natürlich und verständlich in einer Erzählung über den Stamm Juda. Aber warum wird auch Rachel erwähnt? Möglicherweise ergibt sich ihre Erwähnung durch das gemeinsame Motiv des Wunsches nach Söhnen oder weil der Ort des Geschehens nahe beim Grab Rachels ist und die Erinnerung an sie in einigen der Mythen, die die lokale Gesellschaft begleiteten, präsent war. Aber mehr als die Erwähnung jeder einzelnen dieser Mütter für sich, gibt die Verbindung zwischen ihnen der Erzählung Bedeutung. Lea ist zwar die Mutter, die die Mehrheit der Stämme Israels aufgebaut hat, aber Rachel wird in einem Zug mit ihr erwähnt und unter Betonung der Kooperation, die beide gemeinsam aufbauten. Damit wird betont, dass aus dem Abstand der Generationen die Ältesten Judas Rachel als Mutter, die Lea gleichsteht, annehmen. Wenn dies stimmt, liegt darin ein verborgener Segen für Boas und Ruth, dass im Laufe der Zeit auch Ruth nicht am Rand stehen, sondern als integraler Teil der judäischen Familie anerkannt werden wird. In der Erkenntnis, dass Ruth auf dem Weg ist, wie Rachel und wie Lea zu werden, liegt eine Bereitschaft anzuerkennen, dass das Haus Israel aus Zentrum und Peripherie zusammengesetzt ist, aus dem Bekannten und aus dem Ausgegrenzten. Die weitere Gestalt, die in den Worten der Ältesten ausdrücklich erwähnt wird, ist Tamar. Und es möge dein Haus sein wie das Haus des Peretz, den Tamar Juda gebar. Tamar handelte auf eine problematische und umstürzlerische Weise, die erst im Nachhinein anerkannt wurde. Wenn wir dem die Tatsache hinzufügen, dass das Bild der Tenne den Leser auch an die Erzählung von Lot und seinen Töchtern erinnert, entsteht im Buch eine Folge von Erzählungen. Von den Töchtern Lots, auf deren Handeln im Bild der Tenne und in der moabitischen Herkunft Ruths angespielt wird, über Tamar, auf deren Handeln im Bild der Tenne angespielt wird und die ausdrücklich von den Ältesten erwähnt wird, bis zu Ruth. Ruth hat sich zwar von der Tradition der Handlungen dieser vorangehenden Frauen befreit, indem sie sich der Rolle der verführenden Frau entzogen hat. Aber es gibt eine gemeinsame Grundlage zwischen den Erzählungen. Eine Initiative von Frauen, die mit der Zeugung eines Sohnes Fortsetzers verbunden ist. Diese Frauen waren bereit, sich zu gefährden und ein gesellschaftliches Tabu oder ein juristisches Verbot zu übertreten und leisteten damit einen kritischen Beitrag zur Fortsetzung der Familie und der Dynastie. Die gemeinsame Erwähnung Rachels und Leas im Segen gliedert sich in diesen Gedanken ein. Das einzige Gespräch, das zwischen Rachel und Lea stattfindet, ist ein Streit darüber, wer in der Nacht mit Jakob schlafen wird. Es ist die Szene, wo es heißt, dass Ruben, der Erstgeborene Leas, Dudaim auf dem Feld gefunden hat. Und das sind wohl irgendwelche Früchte, die als Fruchtbarkeitsspenden galten. Und Rachel und Ruben hat sie seiner Mutter Lea gebracht. Und Rachel sagt zu Lea, gib mir die Dudaim deines Sohnes, weil sie eben hofft, auf die Weise fruchtbar zu werden. Und Lea sagt ihr, ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Willst du jetzt auch noch die Dudaim meines Sohnes haben? Und dann sagt ihr, Rachel, dafür soll er dann diese Nacht zu dir gehen. Und aber dann wird er ihm auch beschrieben, als dass Jakob nach Hause kommt, eben Lea zu ihm geht und sagt, diese Nacht wirst du bei mir schlafen und auch prompt wieder schwanger werden wird. Und den Sohn Issachar, da steht dann auch das Wort Belohnung eigentlich oder Lohn drin, den sie hofft zu haben. Und sie gebiert dann noch einen zweiten Sohn. Also, insgesamt ist es dann der fünfte und der sechste Sohn, die sie gebiert. Sebulon und danach wird dann endlich auch Rachel mit Josef schwanger. Ja, also das ist das einzige Gespräch zwischen den beiden, also kein besonders freundliches Gespräch. Es zeigt sich, dass es einen weiteren gemeinsamen Nenner zwischen diesen Frauen gibt. Alle kamen zum Mann ohne dessen Wissen oder Wahl und nutzten die Situation für ihre Ziele aus. Jede wusste die Gelegenheit, die ihr gegeben wurde, auszunutzen, Lea, oder initiierte sie in etwas anderer Form, Tamar und die Töchter Lots. Aber das Ziel war dasselbe. Wiederherstellung ihres Status, Wahl einer Position, die ihnen Vorteil gegenüber dem Mann gibt und die Geburt eines Sohnes Fortsetzers. In diese Abfolge gliedert sich Ruth ein und wird zu einem Glied in einer Kette von Frauen, deren Handeln die Fortsetzung der Dynastie ermöglichte. Man kann sogar sagen, dass ihr Handeln nur aus diesem Grund nachträglich anerkannt wurde und sie die Bestätigung der gesamten Gesellschaft bekamen. Obwohl es im Moment des Geschehens von der anerkannten Auslegung des bestehenden Gesetzes nicht gerechtfertigt werden konnte, wird die Rechtfertigung nachträglich infolge der Geburt des Sohnes gegeben. Aus der Präsenz Tamars im Segen der Ältesten können wir eine weitere gemeinsame Charakterisierung schöpfen. Tamar ist eine Fremde, die sich der Familie Judas anschloss. Mit ihrem Erscheinen im Buch Ruth weist sie nicht nur auf die Bereitschaft, allgemeingültige Verhaltensnormen zu übertreten hin, sondern vor allem auf das Sprengen der Grenzen, die Zugehörigkeit, Fremdheit und Identität betreffen. In der Erwähnung Tamars in einer Erzählung, auf deren Höhepunkt König David geboren wird und in der auch von der Moabiterin Ruth erzählt wird, liegt die Anerkennung, dass die Dynastie Davids gerade dank fremder Frauen aufsteigt und wächst. Ruth und Tamar sind also durch das Motiv der Entfremdung und der Fremdheit und als Frauen, die mit sexuellem Wagemut sündigen, aber dennoch einen erwählten Sohn gebären, miteinander verbunden. Ja, soweit die moderne Auslegung zum Buch Ruth in seiner Funktion eben für die davidische Dynastie. Anmerkungen? Brigitte.
Das ist ja überhaupt ein wunderbares Buch, dass die Frauen so in den Mittelpunkt stehen, vor allen Dingen ihr Handeln, was die ganze Zeit nur positive Wirkungen hat, sowohl für die Schwiegermutter als eben auch für die Zukunft. Und vor allen Dingen, was hier Orit Avneri ganz in dem ersten Absatz schreibt, dass die jüdische Tradition im Gegensatz zum formalen Gesetz gerade die Vermischung mit dem Fremden und Bedrohlichen als Grundlage für Wachstum und Kontinuität darstellt. Das sollte man heute mal wirklich einigen Leuten ins Stammbuch schreiben, als wirklich wichtige Lehre aus der Geschichte. Ja. Darauf könnte man doch jetzt mal bauen und vertrauen, oder?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch einer der Gründe, warum das Buch Ruth normalerweise nachexilisch datiert wird, als eine Antwort eben auch auf die Bücher von Ezra Nehemia, wo ja auch gerade die vehemente Absonderung betont, weil sowohl zu sagen, nur wir bauen den Tempel, als auch, dass die Männer, die fremde Frauen, moabitische und ammonitische und ich weiß nicht, was sonst alles geheiratet haben, die werden gezwungen, die Frauen zu scheiden und auch deren Kinder wegzuschicken. Also das ist sehr, wird da sehr hart erzählt und ohne dass man im Buch Ruth eben irgendwelche Polemik dagegen merkt, ist das ganze Buch eigentlich eine völlig andere Tendenz. Frau Fichtbauer.
Ja, hier läuft ja alles auf David zu in der Argumentation. Ja, aber die fremde Frau, die Frau des Hethiters, wie es dann weitergeht, das wird hier gar nicht irgendwie in Betracht gezogen. Gut, es läuft alles auf David zu, aber von David weiter, ja, müsste das eigentlich auch mal hier in den Fokus genommen werden, nach meinem Dafürhalten.
Ja, das liegt ja einfach am Thema des Buches, dass das Buch sich eben mit dem Buch Ruth befasst. Wir haben ja in der nächsten Woche die Frau des Hethiters und werden dann noch ein bisschen was zur Auslegung hören. Und wo eben auch die Frage ist, also wenn sie die Frau des Hethiters war, war sie selber Hethiterin oder nicht, was wir nicht wissen, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auslegungen. Das ist noch ein Schritt weiter, aber gehört eben sozusagen hier nicht in den Fokus eines Buches, das sich mit dem Buch Ruth befasst. Aber für unsere Thematik und auch für die weitere Geschichte Davids ist es natürlich von Bedeutung. Und von daher lohnt es sich, das weiter zu verfolgen. Und es geht
Wie
ja dann
schnell.
auch weiter noch, das hatte ich ja beim ersten Mal erwähnt, dass ja auch Salomo also viele Frauen aus unterschiedlichen Völkern hat und die Ammoniterin Naamah ist ja die Mutter seines Sohnes Rechabeam, der nach ihm König wird. Also da wird auch diese Tendenz geht natürlich weiter. Ne?
Ja, und wie schnell hier alle
Ja, genau.
konvertieren. Also hier die Ruth konvertiert, die Rahab konvertierte, das letzte Mal sogar Hagar. Also das war mir das letzte Mal aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber da war sogar Hagar als Konvertitin genannt. Und da war ich also was erstaunt und habe gedacht, wenn das die Muslime lesen, das wollen die aber gar nicht. Das geht aber immer ganz schnell.
Ja, das ist natürlich wirklich die spätere rabbinische Interpretation. In der hebräischen Bibel gibt es keine Konversion. Sozusagen die Möglichkeit wird nie ausdrücklich angesprochen. Das ist etwas, was wir halt in der Zeit des Zweiten Tempels finden und durchaus teilweise in recht massiver Form. Und da im Rückblick konnten die Ausleger sich schon nicht mehr vorstellen, dass denn Ruth Boas hätte heiraten können, ohne zu konvertieren, oder Rahab Josua. Und auf die Weise kommt eben dieser Gedanke des Konvertierens rein, was vielleicht einerseits ein Versuch ist, das ein bisschen zu entschärfen, dass fremde Frauen reinkommen, aber andererseits ja den Weg öffnet, dass es sozusagen auch gesetzlich legitim ist, das zu machen. Also es erfordert zwar die Konversion, aber es ist möglich. Gundula.
Ich kenne das Buch Ruth eigentlich schon ziemlich lange und habe mich eigentlich schon durchaus des Öfteren damit befasst, in verschiedenen Methoden. Aber ich lese jetzt zum allerersten Mal, deswegen bin ich dir sehr dankbar, über diese Frauen, die da so eine große Rolle spielen. Und das ist mir bislang eigentlich immer nicht richtig klar geworden. Das überliest man oder haben wir auch nicht so beachtet. Und ich finde es richtig toll, jetzt endlich mal diesen Aspekt jetzt auch noch so klar und deutlich herausgestellt zu kriegen. Das finde ich also ganz großen Schatz.
Ich glaube, das ist auch wirklich was, was eben die moderne israelische Exegese auszeichnet, diese innerbiblischen Bezüge zu sehen und sie auszuweiten und eben diesen Topos der fremden, verführenden Frau zu sehen. Und das kann man natürlich auch, wenn man den hebräischen Originaltext hat, viel einfacher machen, weil man dann auch Wörter sieht, die parallel sind. Also ich denke, es ist auch in der Übersetzung nicht schwer, die groben gemeinsamen Elemente zu sehen, aber je mehr man natürlich in den Text reingehen kann, desto mehr sieht man es. Und was hier jetzt nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber eben mit der fremden, verführenden Frau, das kommt auch immer mal wieder im Buch der Sprüche vor. Das ist auch, man könnte mal sagen, zumindest in diesen Teilen ist das Buch der Sprüche ziemlich frauenfeindlich. Da wird immer die fremde Frau, die offensichtlich auch schon nicht mehr die Allerjüngste ist und die aber ein Jüngling verführt und ihn in ihr Haus reinholt und der weiß gar nicht, was geschieht. Und das gehört eigentlich auch noch mal in diese ganzen dieses Bild der verführerischen Frau. Vielleicht auch eben so eine Abstrahierung von all dem, was man eben im Buch Genesis hat. Und auch da erweist sich das Buch Ruth eben wieder als etwas Korrigierendes, dass eben diese Dinge nicht mitmacht und eigentlich die Dinge gut auflöst, könnte man sagen. Frau Wichtbauer, haben Sie sich nochmal gemeldet oder ist es einfach stehen? Okay, gut. Ja, also ich denke, auf die Weise wird deutlich, wie eigentlich schon zu seiner Abfassung das Buch Ruth ja durchaus eine umstürzlerische Wirkung hatte und wie man es eben damit auch heute wieder fruchtbar machen könnte, wäre sicher sinnvoll. Dann wollen wir uns jetzt mal ansehen, was die Kirchenväter damit gemacht haben, und zwar vor allem Ambrosius von Mailand. Und zwar, das hatten wir auch schon bei Tamar, nämlich machte das im Kommentar zum Lukas-Evangelium, wo Lukas ja den Stammbaum Jesu ohne Frauen hat und er eben auch die Unterschiede zu dem Stammbaum von Matthäus erklärt. Herr Müller, Sie melden sich noch. Sie sind noch stumm geschaltet.
Eben hatten Sie das Stichwort umstürzlerisch genannt, was ja mehrfach hier in dem Text erwähnt ist. Aber den eigentlichen Impuls hier für das Buch Ruth hat doch nicht die Ruth gegeben, sondern die Naomi. Denn Naomi hat ihr doch gesagt, hier zum Beispiel die Szene in der Tenne, hier mach dich zurecht und so weiter und so weiter. Und die Ruth war ja praktisch nur der ausführende Teil. Die war ja kaum aktiv. Sie hat ja nur gemacht, was Naomi ihr geraten hat.
Das ist auch ein Aspekt, der, denke ich, ganz wichtig ist, auch die wichtige Rolle Nomis zu sehen. Ich würde sagen, das verschiebt sich im Buch Ruth. Am Anfang ist Ruth sehr aktiv, nämlich als sie darauf besteht, sich Nomi anzuschließen. Da dringt sie ja ganz stark auf sie ein und sagt, sie ist auf keinen Fall bereit, in Moab zu bleiben, sondern will mit ihr gehen. Und auch, das ist im ersten Kapitel. Und dann ist sie auch im zweiten Kapitel insofern aktiv, dass sie es ja ist, die hinausgeht und die Ähren liest und auf die Weise sowohl für sich als auch für Nomi sorgt, dass sie etwas zu essen bekommt. Es kann sein, dass Nomi noch so in ihrer Trauer drin ist, dass sie vielleicht auch verhungert wäre, wenn Ruth sich nicht drum gekümmert hätte. Und erst dann, als Nomi erfährt, dass Ruth bei Boas auf dem Feld war, da kommt eigentlich wirklich der Umbruch. Da scheint sie irgendwie den Schlüssel zu finden. Denn das war ja von Anfang an ihre Absicht, auch als sie ihren Schwiegertöchtern gesagt hat, ich kann euch doch keinen Mann verschaffen mehr. Jetzt weiß sie plötzlich, dass ein Löser da. Und der Gedanke, den Ruth offensichtlich überhaupt nicht hatte. Und in dem Moment wird wirklich Nomi diejenige, die ihr sagt, was sie tun soll. Wobei Ruth sich schon, wenn man genau guckt, ein bisschen anders verhält auf der Tenne, als es Nomi ihr sagt. Und interessanterweise, während Nomi Ruth sagt, Boas wird dir sagen, was du tun sollst, sagt dann Boas zu Ruth, ich tue, was du mir sagst. Aber auch dann im weiteren Verlauf geht Ruths Aktivität noch mehr zurück und eigentlich auch Nomis. Also sie hat dieses Treffen auf der Tenne initiiert, aber danach im letzten Kapitel hängt alles von Boas ab. Denn er muss sozusagen das Juristische regeln. Und dann hören wir auch wirklich auch kein Wort mehr von Ruth. Und wir hören, da ist sie wirklich nur noch passiv. Und wir erfahren dann eben nachher, dass sie das Kind bekommt. Und dass sie offensichtlich auch nicht als ihr eigenes, sondern als Nomis Kind aufwächst. Also das sind auch, ich habe hier eben nur einen Teil von Avneris Buch ausgewählt. Sie stellt auch so diese beiden Seiten dar, wie einerseits eben sozusagen eine Geschichte, die Ruth auch erlöst, dargestellt wird, aber andererseits da auch einige Fragezeichen.
Ja, aber die erste Beziehung mit dem schönen Spruch hier, wo du hingehst und so weiter, gehe ich auch hin. Da ist es ja praktisch nur eine Beziehung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Ja, weil hier kann man sich ja die Frage stellen, woher hat Ruth überhaupt, sagen wir mal, Kenntnisse über den jüdischen Gott? Gut, sie war verheiratet mit einem Juden und so weiter, das kann man so behaupten. Aber es geht ja hier darum, dass sie zu ihrer Schwiegermutter hält, weil im Text steht ja da mehrfach das schöne Wort hier, sie wird belohnt oder ihr wird honoriert, der Ausdruck Chesed, also Loyalität mal in erster Linie.
Ja, die Chesed, man kann sie als Loyalität oder auch als Gunst erweisen, da gibt es viele Übersetzungen.
Als Treue, ja. Ja,
ja, das ist wirklich das Thema, das die rabbinische Literatur dem Buch Ruth zuspricht. Das ist ein Buch, in dem es nur um Chesed geht, also um anderen etwas Gutes zu erweisen, ihnen treu zu sein. Das ist vielleicht auch gerade das Besondere an Ruth, dass sie von sich aus wohl gar nicht daran denkt, sie hätte einen Vorteil, dass sie eben ein Kind jetzt noch bekommt oder noch mal heiratet, sondern es scheint etwas, dass ihr ihre Schwiegermutter wichtig ist. Sie will mit ihrer Schwiegermutter weiterleben und versucht ja auch mit den wenigen Möglichkeiten, die sie hat, für sie gemeinsam einen Lebensunterhalt aufzubauen. Und da, ich lese das immer so ein bisschen so, in der Hinsicht bekommt Ruth vielleicht nicht das, was sie wollte. Denn schließlich und endlich landet sie in einer Ehe, die ihre Schwiegermutter arrangiert hat, zwar mit einem durchaus sympathischen und guten Mann und wird ja auch nicht von Nomi getrennt, aber es ist eigentlich nicht das, was sie wollte. Und da ist vielleicht auch etwas von dem Besonderen an Ruth, dass sie diese Beziehung zwischen zwei Frauen haben wollte und die leben wollte, dass das so glatt dann auch nicht geht. Dass das letztlich eben doch in ein Ehekanal, wo dann Nomi noch irgendwo am Rand dann doch noch da ist und sie natürlich in Verbindung bleiben ist. Also da, ich denke, das ist gerade weil Ruth eben nicht diesen Gedanken hat, ich will auch noch zu einem Kind kommen, das macht auch irgendwie ihre Besonderheit zunächst mal aus. Und in gewisser Weise kann man dann auch sagen, und sie wird dann gelenkt durch Nomi in die Richtung, in die es halt gehen muss. Die einzige akzeptable Möglichkeit ist und die auf Dauer natürlich eben auch Nachkommen schafft. Und jetzt ohne schon an David zu denken, eben auch für Zeiten, wo sie älter ist, Unterhaltsmöglichkeiten gibt natürlich. Ja. Frau Fichtbauer.
Ja, mir ist jetzt bei der Diskussion auch folgender Gedanke gekommen. Ein Hoch auf Boas. Denn wenn sie alleine zur Tenne geht, der liegt da schlafend, aber sie macht sich schön, wie ihre Schwiegermutter gesagt hat. Das heißt ja schon was. Und dennoch, er fällt nicht über sie her. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Also müssen wir jetzt mal auf diesen Mann ein Hoch ausbringen, der sich da wirklich zurückhält und der ihr wirklich in vielen Dingen entgegenkommt. Ja, und ja, das muss jetzt auch mal sein.
Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch wirklich ein Buch Ruth, sind eigentlich so ziemlich alle positiv, zumindest alle Personen, die ein bisschen wichtig sind. Und ich weiß von einer entfernten Bekannten von mir, die hat ihren Sohn Boas genannt, und zwar weshalb? Sie sagte, das ist der einzige sympathische Mann, der in der Bibel vorkommt. Alle anderen haben irgendwelche Macken dann trotzdem. Also nein, er ist schon auch ein besonderer Mann. Man kann wahrscheinlich aus dem Kontext schließen, dass Ruth einigermaßen annehmen konnte, dass es so geht, weil er sich ja auch schon, als sie aufs Feld kam, sehr kavaliersmäßig benommen hat, aber sicher sein konnte es natürlich nicht. Außerdem, er sollte ja auch einiges getrunken haben, was Nomi ihr ja auch ausdrücklich gesagt hat. Sie soll sich ihm erst erkennen geben, wenn er schon dort schläft, nachdem er mit seinem leichten Rausch eingeschlafen ist, und hätte natürlich nicht genau wissen können, was dabei passiert. Also.
Naja, aber hier kann man natürlich auch einen Dämpfer drauf machen, weil der Boas kommt ja letztlich von einer Art, ich sag mal, privatem Erntefest. Und im Text steht also ausdrücklich, er war fröhlich. Mhm. Und fröhlich in diesem Sinne heißt immer, er war stockbetrunken.
Ja, also das ist durchaus, und das ist ja auch etwas von dieser Zweideutigkeit, die diese Szene begleitet. Und darum gibt es ja auch manche Ausleger, die meinen, da ist doch was passiert, aber ich muss schon sagen, ich denke schon, es macht mehr Sinn zu sagen, es war zwar alles drauf angelegt, aber es ist nicht passiert, um eben gerade die Szene als einen Kontrapunkt zu all dem, was sonst hätte sein müssen, darzustellen. Aber hundertprozentig ausschließen kann man es natürlich nicht. Wenn wir uns dann ein bisschen eingehender mit jedem Kapitel von Ruth befassen können, können wir dann noch ein bisschen drauf zurückkommen dann im Frühjahr. Ja, also soweit dieses sympathische Buch. Schauen wir also, was Ambrosius von Mailand damit macht in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium. Wenn wir nun Tamar um einer geheimnisvollen Wahrheit willen im Geschlechtsregister des Herrn aufgeführt finden, so wurde zweifelsohne auch Ruth, wie wir annehmen müssen, aus dem gleichen Grunde nicht übergangen. An sie scheint der heilige Apostel gedacht zu haben, da er im Geiste die feierliche Berufung der fremden Völker durch das Evangelium voraussah und ausrief, das Gesetz war nicht den Gerechten auferlegt, sondern den Ungerechten. Wie wäre denn sonst Ruth als Ausländerin zur Heirat mit einem Juden gekommen? Und wie der Evangelist auf den Gedanken, im Stammbaum Christi ihrer Verbindung, die gesetzlich verboten war, Erwähnung zu tun? Ist so nach der Heiland nicht aus rechtmäßiger Zeugung hervorgegangen? Es könnte den Schein des Ungeziemenden erwecken, kehrte man nicht zum Ausspruche des Apostels zurück, das Gesetz sei nicht den Gerechten auferlegt worden, sondern den Ungerechten. Nachdem Ruth nämlich eine Ausländerin, und zwar eine Moabitin war, nachdem insbesondere das mosaische Gesetz solche Ehen verbot und die Moabiten von der Gemeinde ausschloss, denn so steht geschrieben, Ammoniter und Moabiter sollen nicht eintreten in die Gemeinde des Herrn, auch die 10. Generation von ihnen soll nicht eintreten in die Gemeinde des Herrn, nie und nimmer. Wie trat sie dennoch in die Gemeinde ein? Doch nur, weil sie heilig und makellos an Sitten über dem Gesetze gestanden hat. Denn wenn das Gesetz nur den Gottlosen und Sündern auferlegt wurde, dann ist doch fürwahr Ruth ein großes Vorbild für uns, die über die gesetzliche Bestimmung hinweg in die Gemeinde eintrat, Israelitin wurde und nun unter den Vorfahren des Herrn aufgezählt zu werden verdiente, ob der geistigen, nicht leiblichen Verwandtschaft hier zu erlesen. Denn sie war nur der Typus, in welchem wir Heidenchristen zum Voraus bereits in die Kirche des Herrn eingetreten sind. Sie lasst uns denn nachahmen. Ob ihres Sittenwandels verdiente sie, wie die Geschichte lehrt, das Vorrecht als Glied in die Gemeinde aufgenommen zu werden. So soll auch uns Heiden aufgrund eines auserlesenen Sittenwandels auf empfehlende Verdienste hin die Aufnahme in die Kirche des Herrn werden. Als nämlich in den Tagen der Richter in frühen Zeiten eine Hungersnot die Israeliten heimsuchte, da zog von Bethlehem, einer Stadt in Juda, in der Christus geboren wurde, ein Mann mit seinem Weibe und seinen zwei Söhnen fort, um im Lande Moab sich anzusiedeln. Elimelech hieß der Mann, sein Weib Naomi. Seine Söhne nahmen sich Moabiterinnen zu Frauen. Orpah war der Name der einen, Ruth der Name der anderen. Und sie wohnten daselbst ungefähr 10 Jahre und starben. Das hinterbliebene Weib indes, der beiden Söhne und ihres Mannes beraubt, traf, als sie erfahren hatte, dass Gott Israel gnädig heimsuchte, Anstalten zur Heimkehr und riet auch den Frauen ihrer Söhne, ihrerseits ins Vaterhaus zurückzukehren. Eine folgte dem Rate, Ruth aber blieb bei ihrer Schwiegermutter. Auf deren Vorstellung, sieh, schon ist deine Schwägerin zu ihrem Volke und ihren Göttern zurückgekehrt, Kehre auch du gleich deiner Schwägerin zurück, antwortete Ruth, das darf mir nicht geschehen, dass ich dich fortlasse und zurückkehre. Wohin immer du gehst, will ich mit dir gehen, und wo du bleibst, will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott mein Gott. Und wo du stirbst, da will ich sterben, und wo du begraben wirst, begraben werden. Und so kamen sie beide nach Bethlehem. Da nun Boas, der Urgroßvater Davids, dieses wohlgesittete und dieses heiligmäßige Verhalten gegen die Schwiegermutter, die Pietät gegen den Verstorbenen, die Frömmigkeit gegen Gott sah, erkor er sich dieselbe der mosaischen Gesetze zufolge zur Frau, um dem verstorbenen Bruder Nachkommenschaft zu erwecken. Es verlohnt sich zu beachten, dass wir Ruth auf einem Acker voll Erntefrucht begegnet sind, wie sie eben nach der Schrift mit der Hand Ähren auflas und deren Frucht für die Schwiegermutter zurücklegte, und dass sie nicht hinter einem Jüngling herzog, sondern hinter einem reifen Manne ging. Deshalb auch bekam sie das verdiente Lob zu hören, ein tugendhaftes Weib bist du, beziehungsweise recht hast du deine Barmherzigkeit geübt, größere noch zuletzt als zuvor. Die Barmherzigkeit der Kirche in den letzten Zeiten überbietet ja jene der Vorzeit. Daran sei hier nur kurz erinnert, denn ausführlicher haben wir hierüber in den Büchern gehandelt, die ich über den Glauben geschrieben habe. Ruths Nächster aber ward jetzt, der ihr ferngestanden, weil ihr fern ward, der ihr Nächster gewesen ist. Und er ließ sich, nachdem er sie zur Frau genommen, den Schuh des Bruders aushändigen. Es war nämlich Brauch, dass der Bruder, der seine Verwandte nicht zur Pflichtehe nehmen wollte, seinen Schuh zu lösen und dem anderen abzutreten hatte. Darin lag kein geringes Geheimnis. Denn der, welcher im Vorbilde die Ausländerin zu sich nahm, empfing die Vollmacht zur Verkündigung des Evangeliums. Dass diese Ehe vorbildliche Bedeutung hatte, bezeugt das Segensgebet der Ältesten, die da flehten: Gebe der Herr, dass die Frau, die in ein Haus eintreten möge, wie Rachel und Lea, welche das Haus Israel erbaut haben, auch kraftvoll wirke in Ephrata und ihr Name genannt sei in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar Juda gebar. Von deinem Samen gebe dir der Herr Nachkommenschaft aus diesem Mädchen. Und es nahm Boas Ruth, und sie ward ihm verbunden zur Ehe. Und sie gebar Obed, den Vater Ishais, den Großvater Davids. Mit Recht erinnert also der heilige Matthäus, der durch sein Evangelium die Heiden zur Kirche einladen wollte, an die Tatsache, dass der Stifter und Herr der Heidenkirche selbst Nichtjüdinnen Aufnahme in seinen menschlichen Stammbaum gewährte. Es sollte schon damals angedeutet werden, dass jener Stammbaum denjenigen hervorbringen werde, welcher die Heiden berufen würde. Ihm sollen wir alle, die wir aus nichtjüdischen Völkern uns sammelten, folgen, indem wir der Väter Erbe verlassen und zu einem, der uns zur Religion des Herrn ruft, zum Beispiel zu Paulus oder zu jedwedem Bischofe sprechen: Dein Volk ist mein Volk, dein Gott mein Gott. So denn ist Ruth wie Lea und Rachel, des Volkes und des Hauses ihres Vaters vergessend, die Fessel des Gesetzes sprengend, in die Kirche eingetreten. Den Schuh aber löst, wer die Kirche nicht aufnimmt. Auch zu Mose ward gesprochen: Löse den Schuh an deinen Füßen, damit man nicht ihn für den Bräutigam der Kirche hielte. Denn nur der wahre Bräutigam löst ihn nicht. Darum versichert auch Johannes, denn indem ich nicht wert bin, den Schuhriemen aufzulösen. Auch dieser also ist nur Vorbild und half nur das Haus Israel bauen. Wie sehr aber Ruths Gedenken in der Geschlechtsliste des Herrn am Platze war, macht das höhere Geheimnis erklärlich, auf das nachdrücklich hingewiesen wird. Danach wurde nämlich geweissagt, dass aus ihrem Geschlechte in Ephrata Christus geboren werden sollte, indem es heißt: Es verleihe dir der Herr, kraftvoll zu wirken in Ephrata, und genannt sei dein Name in Bethlehem. Welche Kraft wäre denn gemeint als jene, welche durch Christus die Heidenvölker sammelte? Was aber bedeutete der Name als das Ruhmvolle, dass Bethlehem die Vaterstadt des menschgewordenen Herrn wurde? Daher des Propheten Ausruf: Und du, Bethlehem in Juda, bist nicht die geringste unter den Fürstenstädten Judas, Denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel regiert. So sehen wir also, dass in geschichtlicher, sittlicher und mystischer Beziehung die Erwähnung der Frauen im Stammbaum Christi wohl am Platz war. Und in seiner Schrift über den Glauben geht Ambrosius nochmal ausführlicher auf die Sache mit dem Schuh, der ausgezogen wird, ein. Der heilige Johannes der Täufer lehrte auch in weniger schwerer Sprache, welche Gedanken er miteinander verbunden hatte, indem er sagte: Nach mir kommt einer, dessen Schuhe ich nicht wert bin zu tragen. Das ist also bei Matthäus so formuliert, wirklich nach dem griechischen Text mit einem Wort, das man als tragen übersetzen kann. Und Luther übersetzt es auch ähnlich: Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Während die Einheitsübersetzung ist in eine andere Richtung geht: Ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Aber für Ambrosius ist eben gerade die Pointe des die Schuhe tragens wichtig, wie wir gleich sehen werden. Also indem er, Johannes, sagte: Nach mir kommt einer, dessen Schuhe ich nicht wert bin zu tragen, und brachte damit zumindest die größere Würde Jesu, wenn auch nicht die Ewigkeit seiner göttlichen Erzeugung, zum Ausdruck. Diese Worte sind so sehr auf die Inkarnation bezogen, dass die Schrift uns in einem früheren Buch einen menschlichen Typus des mystischen Schuhs gegeben hat. Denn nach dem Gesetz ging, wenn ein Mann starb, die eheliche Verbindung mit seiner Frau an seinen Bruder oder einen anderen nahen Verwandten über, damit der Samen des Bruders oder des nahen Verwandten das Leben des Hauses erneuere. So geschah es, dass Ruth, die zwar fremder Herkunft war, aber doch einen Ehemann von den Juden hatte, der einen nahen Verwandten zurückgelassen hatte und die von Boas gesehen und geliebt wurde, während sie Ähren auflas und sich und ihre Schwiegermutter mit dem, was sie auflas, versorgte, nicht von ihm zur Frau genommen wurde, solange sie nicht den Schuh vom Fuß dessen, dessen Frau sie nach dem Gesetz hätte werden müssen, löste. Die Geschichte ist einfach, aber ihre verborgenen Bedeutungen sind tief. Denn das, was getan wurde, war die Figur von etwas anderem. Wenn wir die Bedeutung wirklich so drehen sollten, dass sie genau dem Buchstaben entspricht, sollten wir in den Worten Anlass für Scham und Entsetzen finden. Denn wir sollten sie so ansehen, dass sie den Gedanken an eine körperliche Vermischung beabsichtigen und vermitteln. Aber es wurde einer vorausgezeichnet, der in der Zukunft aus den Juden hervorgehen würde. Christus nach dem Fleisch, der mit dem Samen seiner himmlischen Lehre den Samen seines toten Verwandten, das heißt des Volkes, wiederbeleben sollte und dem die Vorschriften des Gesetzes in geistlichem Sinn den Schuh der Ehe für die Trauung übergaben. Moses war nicht der Bräutigam, denn zu ihm kam das Wort: Nimm deine Schuhe von deinen Füßen, damit er seinem Herrn Raum gebe. Auch Jesus, der Sohn Navis, also Josua ben Nun, war nicht der Bräutigam, denn auch ihm wurde gesagt: Nimm deine Schuhe von deinen Füßen, dass er nicht aufgrund der Ähnlichkeit seines Namens als Gatte der Kirche gelten sollte. Der Bräutigam ist kein anderer als Christus allein, von dem der heilige Johannes sagte: Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Sie lösen daher ihre Schuhe, aber sein Schuh kann nicht gelöst werden. Obwohl Johannes sagte: Ich bin nicht würdig, den Riemen seines Schuhs zu lösen. Christus allein ist also der Bräutigam, zu dem die Kirche, seine Braut, aus den Völkern kommt und sich in die Ehe gibt. Vorher arm und hungrig, jetzt aber reich mit der Ernte Christi. In dem verborgenen Schoß ihres Geistes sammelt sie Hände voll reichem Ertrag und Nachlese des Wortes, sodass sie mit frischem Brot sogar die ernähren kann, die ausgezehrt ist, ihres Sohnes beraubt und hungert, die Mutter des toten Volkes, die Witwe und Hilflose nicht verlässt, während sie neue Kinder sucht. Christus allein ist also der Bräutigam und missgönnt nicht einmal der Synagoge die Garben seiner Ernte. Würde sie sich doch nicht selbst ausschließen? Sie hatte Garben, die sie selbst hätte aufsammeln können, aber da ihr Volk tot ist, begann sie, wie eine, die ihres Sohnes beraubt ist, Garben zu sammeln, während sie durch die Hand der Kirche leben könnte. durch die Garben, die die, die in Freude kommen werden, tragen werden. Wie geschrieben steht, kommen, ja kommen, werden sie mit Freude und bringen ihre Garben mit sich. Ja, soweit Ambrosius. Dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Ich glaube, wir reden hier von ganz verschiedenen Schuhen. Weil im Levirat, die Schuhe im Levirat, die haben ja einen ganz anderen Sinn. Das ist ja das sogenannte Kalitza. Und in dem Moment wirft die Frau, die also von dem Leviratspflichtigen abgelehnt wird, dem die Schuhe praktisch ins Gesicht, sage ich mal, und spuckt ihm noch auf die Füße. Das heißt also, es ist eine Demonstration des Nichtfolgens eines Gesetzes, was ja hier bei den anderen Beispielen absolut nicht der Fall ist. Da ist es ja eine Ehrung, wenn man so will.
Ja, ist überhaupt keine Frage, dass da unterschiedliche Kontexte, Bedeutungen der Schuhe sind, aber das ist eben die Technik allegorischer Exegese. Ambrosius hat sozusagen überall geguckt, wo Schuhe sind, und die müssen dann zusammenpassen, was die Midrashim auch so machen können. Also solange sie nicht Halacha auslegen wollen, sind sie auch in der Lage, solche Dinge miteinander zu verbinden. Und in gewisser Weise hat er ja schon also diesen Gedanken, dass das Ausziehen des Schuhs in der Levirats eher eben eine Schande für den ist, der die Witwe nicht heiraten will, das bringt er ja schon, weil im Grunde genommen ist das ja die Vorbedingung, dass Ruth Boas heiraten kann, dass vorher jemand da ist, der sie nicht will. Auf die Weise ist der Schuh eigentlich auch was Notwendiges, um überhaupt dazu zu kommen, dass es eine Heidenkirche geben kann. Es muss vorher erstmal jemand abgelehnt haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber man merkt natürlich, Moses hat eine Kombination, eine Konzeption, eben zu sagen, ich versuche hier die Kirche aus den Heiden zu rechtfertigen. Und wenn man einmal diesen Gedanken hat, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, die Geschichten so zu lesen. Wir werden es, ich verrate schon mal beim nächsten Mal, sogar noch sehen, wie selbst Batsheva zur Figur der Heidenkirche wird, wo ich wirklich gedacht habe, irgendwo sind Grenzen dessen, was man auslegen kann, aber da ist dieses Beispiel hier, würde ich sagen, noch mehr Logik, aber werden wir dann beim nächsten Mal sehen, wie viel Logik das bei Batsheva hat. Also man merkt, es ist der Gedanke, der da sein soll, und es ist natürlich nicht völlig absurd hier im Fall von Ruth, denn wir haben ja gesehen, wie wichtig es eben ist, dass das Buch sagt, dass eine, die eigentlich nicht dazugehört wird, aufgenommen wird. Also das kann man als Ausgangspunkt nehmen, aber natürlich hat Ambrosius hier seine eigenen weiteren Folgerungen daraus. Frau Fichtbauer.
Ja, ich wollte noch mal auf diesen Abschnitt Seite 7, Christus alleine ist also der Bräutigam und missgönnt nicht einmal der Synagoge die Gaben seiner Ernte, würde sie sich doch nicht selbst ausschließen. Denn, aber sie hatte Gaben, die sie selber hätte aufsammeln können, aber da ihr Volk tot ist, ja, und dann, sie hätte ja durch die Hand der Kirche leben können, also da haben wir wieder, wie das letzte Mal auch bei dem Kommentar zu Rahab, den gleichen Gedanken eigentlich. Es läuft darauf hinaus, also Kirche gegen Synagoge, Ekklesia gegen Synagoge. Ja, das ist wieder eine Kritik am Judentum. Ja.
Ja, das ist das, was normalerweise eben miteinander geht in der Auslegung der Kirchenväter. Ich habe mich sehr schwer mit der Übersetzung getan. Also ich hatte den lateinischen Text und eine englische Übersetzung, und leider ohne erklärende Kommentare dazu. Meine Überlegung schließlich, was es sein sollte, die Garben, die sie, also die Synagoge selber, hätte aufsammeln können, also irgendwie anzuerkennen, das Judentum von sich aus will ja weiterleben und tut sozusagen, erntet seines, um weiterzugehen. Aber nach Ambrosius Sicht ist das eben nicht das Richtige, sondern es hätte Jesus anerkennen müssen und ihn als den Bräutigam sehen. Und es ist sicher eben sehr, also sie wird ja als die Mutter des toten Volkes, wie es heißt, also das sind schon sehr scharfe Ausdrücke, aber ich fand es schon im Vergleich zu anderen Äußerungen, die man auch bei den Kirchenvätern und in anderen Kontexten findet, dass er zumindest schreibt und missgönnt nicht einmal der Synagoge die Garben seiner Ernte. Also er lässt eigentlich eine Tür offen zu sagen, eigentlich möchten wir euch ja dazu haben und gibt letztlich der Synagoge die Schuld dafür. Natürlich ist für Ambrosius klar, das geht nur, wenn die Synagoge Jesus anerkennt, nicht wenn sie in ihrem eigenen Selbstverständnis bleibt. Aber es ist, man sieht, das ist vielleicht auch eine Folge aus dem Buch Ruth, das ja eben genau das Gegenteil von ausschließend ist, dass es da wirklich schwer war, diese klassische Konstruktion zu sagen, der eine ist erwählt und der andere ist verworfen, weil es hier eben doch eigentlich in eine andere Richtung geht. Und das konnte bei aller Allegorie, konnte das nicht völlig unterschlagen, offensichtlich. Und von daher so unsympathisch, dass einerseits eben mit der Mutter des toten Volkes ist und andererseits aber doch zu zeigen, dass in gewisser Weise man, wenn man es in eine andere Richtung vielleicht noch weiterentwickeln würde, man vielleicht auch zu einer etwas integrierenderen Interpretation kommen könnte.
Ja.
Herr Müller. Wer oder was ist denn nach jüdischer Definition eigentlich ein Heide?
Jeder, der kann, also das Wort Heide, da hatten wir auch mit Kors schon viel drüber gesprochen, ist eigentlich, ich habe das Problem, manchmal, wenn ich vom Deutschen ins Hebräische übersetze und immer sage, wie übersetze ich Heide? Hebräische zurück, denn eigentlich gibt es das Wort überhaupt nicht in derselben Bedeutung. Also es gibt ein Wort, was auch im Buch Ruth mehrmals vorkommt, Nochri. Das ist jemand, der nicht als der jemand anders ist, der in der Fremde ist, aber da merkt man vielleicht auch, dass es eigentlich auch gerade in der hebräischen Bibel und auch noch am Anfang der rabbinischen Tradition, es gibt eigentlich nicht den Heiden. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt Leute, die als diejenigen,
gute
die
Heiden und schlechte Heiden.
Bitte?
Es gibt gute Heiden und schlechte Heiden.
Das ist vielleicht gar nicht mal eine Frage von gut oder schlecht, sondern unterschiedliche Kategorien. Also es gibt dann, also in der Bibel haben wir eigentlich, was hier auch gerade angesprochen wurde, grundsätzlich, dass Moabiter und Ammoniter nicht in die Gemeinschaft Israels aufgenommen werden, die sind sozusagen draußen, während die Edomiter und die Ägypter ja aufgenommen werden dürfen nach einigen Generationen. Wir haben die 7 kanaanäischen Völker, die vernichtet werden müssen, genauso wie Amalek. Und das hat alles was damit zu tun, wie sich diese Völker zum Gott Israels und zu Israel gestellt haben. Also als Überbegriff kommt das eigentlich später erst in der rabbinischen Tradition, die dann von den Goyim, von den Völkern spricht, wobei Goy, also in der Bibel ist das überhaupt kein negatives Wort, auch Israel kann als Goy, als Volk bezeichnet werden. Aber es hat dann wahrscheinlich wäre das sinnvollste, Heiden mit Goyim zu übersetzen ins Hebräische. Das muss also auch gar nicht heißen, dass die Polytheisten sind oder sonst was, sondern sie sind einfach der andere.
Um es noch komplizierter zu machen, kann ich zum Heidentum konvertieren?
Nein, das ist keine Religion, sondern es ist das, was eben das Nicht-Jüdische ist, könnte man sagen. Und das Einzige, was man dann eben erwartet, sozusagen, was man von Goyim oder von Heiden erwartet, damit sie sozusagen von Gott anerkannt ist, ist die 7 noachitischen Gebote zu halten. Und dazu, das ist eine Art von Konversion sozusagen, dass man offen erklären sollte, die sieben noachitischen Gebote anzuerkennen. Dazu kann man konvertieren. Das ist wirklich enorm kompliziert. Da gibt es auch ein neueres Buch drüber. Ich glaube, es ist auch ins Englische übersetzt worden inzwischen, über wie der Typus des Goi erfunden worden ist in der rabbinischen Literatur, nachdem man vorher eben wesentlich unterschiedliche Arten, unterschiedliche Gruppen hatte. Und dann kommt natürlich auch gerade in heutiger moderner Diskussion, weil der Talmud ja und später auch die halachische Literatur voll ist mit Verhaltensregeln gegenüber Goyim. Gilt das jetzt auch für Christen oder gilt es auch für Muslime oder können wir da eine eigene Kategorie vielleicht bauen, weil die eben keine Götzenanbeter sind? Also ist ein Riesenkapitel, da reinzugehen.
Okay.
Frau Fricke.
So, jetzt habe ich es, Entschuldigung. Ich fand immer, die Zielsetzung der Geschichte mit Ruth ist im Jüdischen etwas anderes. Da führt es zu David. Und das ist, glaube ich, eigentlich genug, sage ich jetzt mal einfach, für die jüdische Geschichte. Und die Christen, da muss es aber über David hinaus unbedingt zu Jesus noch führen. Und ich glaube, dann vermischt sich das Ganze, dass eine Vorstellung wie Judenchristen hineinkommt, was ja Petrus war sozusagen, als Jude der Christ wurde, also so habe ich das immer verstanden, in Jerusalem und dann erst später die Heidenchristen, also das, was Paulus missioniert hat als eigentlicher Christ, dazu kam. Also das waren die Heidenchristen, das sind die, die getauft werden mussten. Und darüber ist ja letztlich auch die Klammer zerbrochen zu Petrus und dem Christentum, dass die sich nicht mehr beschneiden lassen mussten, nicht mehr Speisegebote einhalten mussten oder was auch immer. Also so habe ich diese Geschichten irgendwie verstanden. Dass die Taufe eben auch eine Rolle spielte, aber auch hält man sich an jüdische Gesetze. Und wenn man das nicht tut, ja, ist man entweder Jude, aber eben die Judenchristen verschwinden so weitgehend, sag ich mal, von der Bildfläche als wichtiger Faktor.
Ja, ich denke, das merkt man eben bei jemandem wie Ambrosius aus dem 4. Jahrhundert eben noch sehr stark, dass die heidenchristliche Kirche immer noch Rechtfertigungs- und Identitätsfindungsbedarf hat und die Dinge noch nicht so klar sind, dass man sozusagen selbstbewusst sagen kann, wir haben jetzt unsere Position, sondern man muss immer noch sich auch absetzen natürlich. Das kommt da auf jeden Fall zu. Und natürlich, also im Rahmen des Buches Ruth, sicher geht es wirklich auf David, aber natürlich auch schon in der hebräischen Bibel ist angelegt, dass natürlich auch David, aus ihm der messianische König hervorgehen wird und natürlich auch in der späteren Auslegung spielt dann natürlich auch die messianische Komponente im Buch Ruth nochmal eine Auslegung. Aber es ist natürlich nicht so zentral wie fürs Christentum, weil David selber einfach schon auch mal wichtig ist.
Ja.
Cor.
Ja, ich wollte, ich habe eine Frage und eine Bemerkung nach dem, was Herr Müller gesagt hat, über den Heiden sein. Ne? In den Niederlanden gibt es eine Dutzend oder mehr calvinistische Kirchen. Daneben eine evangelische Kirche und daneben auch noch die Mennoniten. Und wir haben, also und die katholische natürlich, und daneben gibt es dann auch noch eine humanistische Richtung. Und hier in Deutschland habe ich gelernt, man jedenfalls im ostlichen Teil, in die neuen Bundesländer, wird von Atheisten gesprochen. Und in den Niederlanden, wenn jemand niemand nichts ist, dann sagt er auch, ich bin nichts. Also was ist Judentum, was ist Unterschied? Und ich habe ganz oft schon vor 50 Jahren und davor schon Radiosendungen von diesen humanistischen Sendungen gehört und ich konnte da immer gut mitdenken, bis dass ich denke, ja, und hier kommt dann ja das Glauben, obwohl ich noch immer nicht weiß, was Glauben ist. Das kann man, glaube ich, nicht erklären. Aber dann ist der letzte Sprung zu Glauben von was diese Humanisten dann sagten. Ich bin nur einmal enttäuscht von den Humanisten, wenn sie etwas sagten, wo ich mich ein bisschen beleidigt fühlte. Also ich wollte nur sagen, das ist auch, wie ich dieses Buch mit einer Gruppe auch mal gelesen habe und in Deutschland dann verklärt habe, dass ich eigentlich das Buch Ruth als ein ökumenisches Buch lese. Also die Verbindungen, für mich ist Ruth ein Buch ein Mensch, die diese Verbindungen macht zwischen die verschiedenen Gedanken und Ideologien in die Welt. Ja? Aber gut, und meine Frage ist jetzt, ich habe jetzt verstanden, warum ich es selber so schwierig fand, diese Übersetzung, und ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Zum Beispiel, das Gesetz war nicht den Gerechten auferlegt, sondern den Ungerechten. Ich verstehe das nicht im Zusammenhang mit dieser Text hier. Und das andere ist ein Wort, was da steht, öfter benannt wird, das Ziemen und Ungeziemten. Ich weiß nicht, was da eigentlich mit, ich habe versucht, im Wörterbuch zu suchen oder so zu erklären, was damit gemeint ist.
Das ist ein bisschen ein altes Wort. Vielleicht würde man sagen, angemessen würde man heute vielleicht eher sagen. Statt ziemend, angemessen sein.
Ja.
Wo hatten wir? Ah ja, im ersten Timotheusbrief.
Ja.
Es hat, also ich habe mir die Stelle im Timotheusbrief nicht angesehen weiter. Ich denke, der Gedanke ist bei Paulus ja, dass das Gesetz dafür gedacht ist, Menschen gerecht zu machen, und das gelingt ihm nicht. Und von daher, wenn jemand gerecht ist, dann braucht er schon kein Gesetz mehr. Ich denke, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und sozusagen den Platz der Gerechten nimmt hier bei der Auslegung eben Ruth ein, die ja, weil sie keine Jüdin ist, nicht unter dem Gesetz steht. Und das wird eben gleich schon als etwas Positives interpretiert.
Ja. Ungerecht nicht im Sinne von
Also ungerecht im Sinne, ja, also
nicht, und dass sie schlecht sind oder so.
Nicht als gerechter Mensch leben, sozusagen. Man könnte nicht sagen, nicht die Tora halten, darum geht es Paulus sicher nicht, aber eben nicht nach gewissen ethischen Kriterien vermutlich mal, denke ich, leben.
Die noachidische Gebote. Ich nehme an eigentlich, dass sie schon die noachidische Gebote lebte. So habe ich ein bisschen...
Ja, also sozusagen die noachidische Gebote... sei es allgemeine anerkannte moralische Prinzipien. Ich denke, diese Dinge sind damit gemeint.
Genau. Da weiß ich nicht, warum Ambrosius oder wie er war es? Wer war es? Warum Ambrosius hier diesen finde ich eine falsche, also was damit?
Oder ja, das gehört Petrus zu damit, seinem Versuch, das gehört eben zu seinem Versuch, Ruth als die das Modell der Heidenkirche zu sehen, die eben vom Gesetz frei ist, weil sie keine Jüdin ist.
Also in dem
und aber eben gerade deswegen positiv ist, eine Gerechte.
Naja.
Also man könnte sagen, um ein paar Ecken rum gedacht.
Na gut.
Aber ich denke wirklich, man kann Ruth gut als ein ökumenisches Buch lesen, und eigentlich ist es wirklich ein Buch, das genau gegen alles dieses Gegeneinandersetzen und Ausgrenzen wollen geht. Genau. Das ist eigentlich auch, was wir vorhin über Rachel und Lea gelesen haben. Also auch da im Grunde genommen diese beiden Schwestern, die ja nicht allzu gut miteinander ausgekommen sind, auch die eben gemeinsam nennen zu können und einen gemeinsamen Nenner für sie zu finden. Und das geht eben auch in anderen Aspekten. Und von daher ist in dem Sinne, also einerseits das Bild Ruths als der Fremden, die dazukommen, passt natürlich für die Heidenkirche, aber was eben gar nicht passt, ist jemanden zu haben, der dann nicht mehr Teil hat und der sozusagen ausgestoßen wird. Das passt nicht zum Buch Ruth. Und von daher hat es Ambrosius ja auch relativ nur am Rand erwähnt und sich darauf nicht konzentriert.
Ja. Naja, ich habe das Buch mit einer Gruppe in den Niederlanden ein Jahr oder länger damit beschäftigt und darum bin ich dazu dann so weit gekommen.
Ja, ja, dann habt ihr wahrscheinlich wirklich jeden Vers genau.
Genau, jeder Vers haben wir beinahe.
Ja. Nein, lohnt sich auch. Okay. Ja, Frau Fichtbauer. Nicht mehr. Anita?
Ja, ich wollte nur sagen, also es fällt schon auf, finde ich, dass der Ambrosius, also ich sag mal, es läuft natürlich alles auf Christus hin und das ist natürlich schon ein Stück der ursprünglichen Intention des Buches Ruth Gewalt angetan. Und es ist genauso dem Buch, finde ich, ein Stück Gewalt angetan, wenn es nur, das war das, was Sie Fichtbauer, glaube ich, eben mal, das ist prima, weil es David hinläuft. David ist aber ja auch nicht so tadelig, wie wir schon erfahren haben. Während es eigentlich darum geht, dass es ein Frauen, also dass es darum geht, eigentlich zu zeigen, dass wenn es nicht mehr weitergeht, und so ist das ja auch, das Buch ja auch einsortiert, zumindest bei uns nach den Richtern, dass es einen neuen Weg gibt. Und dieser Weg ist ein Frauenweg, ist ein Frauensolidaritätsweg, der auch ein neues Klima, eine neue Form von Miteinander schafft. Vielleicht kann man das auch so sehen, der Boas ist vielleicht ja auch angetan davon, ich sag mal, wie sie sich eben auch verhält, weil sie einfach nicht diesen klassischen Frauenverführerinnen, wie auch immer, dem eigentlich entspricht so. Und diese Treue, die sie da schwört, die ist ja im Grunde genommen auf ihre Schwiegermutter hin. Und es geht darum, dass dieses solidarisches Miteinander der Frauen ja Überleben sichert und am Ende auch das Überleben letztendlich des dann nachher mit der David-Dynastie, aber des gesamten Stammes sichert, so dass das eigentlich das Spannende ist und dass vorher, wenn man so will, alle anderen Formen von Gewalt, wie auch bei den Richtern und so weiter, ja eigentlich ins Leere laufen. Das finde ich besonders spannend an dem Buch.
Ja. Und Boas sagt ja auch tatsächlich, mir ist gesagt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Also dass er das da genau den Schwerpunkt drauf legt. Ja, ich glaube wirklich, da ist einfach die moderne Exegese, die eben auch im feministischen Ansatz kommt, bringt eine ganz wichtige Komponente ein, die man in früheren Zeiten einfach nicht so denken konnte. Da konnte man zwar einzelne positive Frauengestalten sehen, aber es war einfach sozusagen so ein Satz zu sagen, hier die Frauen zeigen einen neuen Weg, wäre einfach in der patriarchalischen Gesellschaft nicht denkbar gewesen. Und von daher können wir einerseits froh sein, wir haben dieses Buch und wer auch immer es geschrieben hat, hat vermutlich schon auch solche Gedanken in die Richtung gehabt, aber es hat keine klassischen Ausleger gegeben, die wirklich in der Lage gewesen wären, das auf die Weise zu thematisieren. Da brauchen wir wirklich, glaube ich, die moderne Sprache, die heute da ist und da überschneidet sich auch viel zwischen jüdischen und christlichen Exegetinnen, die da rangehen, die im Grunde genommen auch zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. Und es gibt ja auch, auf Englisch gibt es auch einen Feminist Companion nennt sich das, sozusagen feministisches Begleitbücher zu der gesamten hebräischen Bibel. Und da kann man aber oft, wenn nicht genug Details über die einzelnen Verfasserinnen gegeben werden, kann man gar nicht wissen, ob es sich um jüdische oder christliche Auslegerinnen handelt. Das ist also wirklich da ein Gemeinschaftsprojekt natürlich. Ja, sehen wir uns noch kurz an in der Zeit, die wir noch haben, was in die rabbinische Tradition damit gemacht hat. Also wenn Sie in der christlichen Tradition ruht, die Symbolfigur der Heidenkirche wird, wird sie im Judentum die klassische Konvertitin und eben trotz ihrer moabitischen Herkunft, wie das sie eigentlich nicht hätte ermöglichen sollen. Und da haben wir eben den Midrash Ruth Rabbah zu dem berühmten Satz, eben den Ruth zu ihrer Schwiegermutter sagen wird, und sie, Naomi, sprach, siehe, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk. Als sie zu ihrem Volk zurückkehrte, kehrte sie auch zu ihrem Gott zurück. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dich zu verlassen und zu dir zurückzukehren. Was heißt das, dringe nicht in mich? Sie sprach nämlich zu ihr, nimm nicht von mir weg, dass ich dir begegnet bin, so dass ich dich verlassen und von dir zurückkehren soll. Jedenfalls ist es meine Absicht, zum Judentum überzutreten, allein es ist besser, es geschieht durch dich als durch eine andere. Als Naomi das hörte, fing sie an, ihre Schwiegertochter mit den Halachot für Konvertiten bekannt zu machen. Sie sprach nämlich zu ihr, meine Tochter, die Töchter der Israeliten pflegen nicht die Theater und Zirkus der Völker zu besuchen. Worauf Ruth antwortete, wohin du gehst, will ich auch gehen. Naomi fuhr fort, meine Tochter, die Israeliten pflegen nicht in einem Haus zu wohnen, das nicht mit der Mesusa versehen ist. Worauf Ruth erwiderte, wo du übernachtest, da will ich auch übernachten. Dein Volk ist mein Volk, das sind die Strafbestimmungen und Warnungen. Dein Gott ist mein Gott, auch die übrigen Vorschriften will ich beobachten. Oder, wohin du gehst, will ich auch gehen, nämlich zu dem Stiftszelt in Gilgal, Shiloh, Nov, Gibeon und in den Tempel. Dahin will ich auch gehen. Wo du übernachtest, da will ich auch übernachten, nämlich bei meinen Opfern. Dein Volk ist mein Volk, um meinen Götzendienst aufzuheben. Dein Gott ist mein Gott, um Lohn für mein Tun zu erhalten. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Das sind die vier gerichtlichen Todesarten, nämlich die Steinigung, Verbrennung, Enthauptung und Erwürgung. Und da selbst will ich begraben sein. Das sind die beiden Grabstätten, welche für die durch die vier Todesstrafen Verurteilten bestimmt sind, nämlich eine für die Gesteinigten und Verbrannten und eine für die Enthaupteten und Erwürgten. So soll mir der Ewige tun und so ferner. Der Tod soll trennen zwischen mir und dir. Meine Tochter, sprach Naomi zu Ruth, wirke so viel Gutes und Edles, als du nur kannst in dieser Welt. Einst wird doch der Tod zwischen dir und mir trennen. Und als sie sah, dass sie fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, hörte sie auf, zu ihr zu sprechen. Rabbi Juda bei Rabbi Shimon sagte, komm und sieh, wie beliebt die Konvertiten vor Gott sind. Als Ruth den Vorsatz gefasst hatte, zum Judentum überzutreten, stellt die Schrift sich schon Naomi gleich. Und so gingen sie beide miteinander. Ja, dann haben wir im weiteren Verlauf des Midrash Ruth Rabba wieder eine Auseinandersetzung mit dem Problem, dass Ruth eine Moabiterin ist. Und Boas sprach zu seinem Jungen, der über die Schnitter gesetzt war, wem gehört dieses Mädchen? War sie ihm nicht bekannt? Allein als er ihre angenehme Art und ihre guten Taten sah, fing er an, sich nach ihr zu erkundigen. Alle Frauen lasen gebückt die Ähren auf, sie sammelte aber sitzend. Alle Frauen hoben ihre Kleider auf, sie aber ließ sie herabhängen. Alle Frauen trieben Scherze mit den Schnittern, sie aber hielt sich sittsam zurück. Alle Frauen lasen zwischen den Garben, sie aber las unter dem Freilegenden. Ebenso ist zu erklären, als Saul David gegen den Philister hervortreten sah, sagte er zu Avner, dem Feldherr, wessen Sohn ist dieser junge Avner? War er ihm denn nicht bekannt? Gestern sandte er an Ishai und ließ ihm sagen, lass doch David vor mir stehen, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und jetzt fragte er, wer er wäre. Allein als Saul Goliaths Haupt in Davids Hand sah, fing er an zu fragen. Wenn dieser von Peretz abstammt, so ist er ein König. Wenn von Serach, ein Richter. Doeg, der Edomiter, der in dieser Stunde zugegen war, sprach zu ihm, das ist derselbe, der die Priester von Nov getötet hat, nachdem kein anderer das tun wollte und der auch Saul gesagt hatte, dass David dort gewesen war. Selbst wenn er von Peretz abstammt, ist er nicht tauglich zur Königswürde. Ist er nicht untauglich wegen seiner Familie? Ist er nicht von der Moabiterin Ruth? Avner antwortete, ist nicht die Halacha bereits dahin erneuert worden? Ammoniter und Moabiter sollen nicht eintreten in die Gemeinde des Herrn, so heißt es in Deuteronomium, und nicht Ammoniterinnen. Wenn dem so ist, erwiderte Doeg, so sollte es doch auch heißen Edomiter und nicht Edomiterin, Ägypter und nicht Ägypterin. Warum werden die Männer ferngehalten? Nicht deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen sind? So hätten die ammonitischen und moabitischen Frauen den israelitischen Frauen mit Brot und Wasser entgegenkommen müssen. Da verhüllte sich die Halacha in diesem Augenblick vor Avners Augen. Saul sagte, da sich die Halacha vor deinen Augen verhüllt hat, geh und frage Samuel und seinen Gerichtshof. Als er zu Samuel in seinem Gerichtshof kam, fragte ihn dieser, woher hast du die Frage? Nicht von Doeg? Dies ist ein Heretiker und geht nicht in Frieden aus der Welt. Ich kann dich nicht leer weggehen lassen. Wie es heißt, die ganze Herrlichkeit der Königstochter ist im Innern. Der Frau ziemt es nicht herauszubringen, dem Mann ziemt es herauszubringen. Das wird dann auch noch gesagt in der Begründung, warum Moabiter und Ammoniter nicht aufgenommen werden, weil er, eben der König von Moab, Bileam gegen dich gedungen hat. Es ist die Art des Mannes, Lohn zu geben, nicht aber die Art der Frau. Also das rabbinische Patent, das Problem zu lösen, ist zu sagen, das Buch des Deuteronomium gilt nur für die Männer und nicht für die Frauen. Und auf die Weise wird dann Ruth akzeptabel. Ja, und noch ein kurzer Hinweis auf Ruths Annahme des Glaubens an den Gott Israels. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter, geh nicht auf einem anderen Feld lesen, wie es heißt, du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesicht. Geh auch nicht von diesem weg, wie es heißt, dieser ist mein Gott, ihn will ich erheben. Ja, also soweit die Auslegung, die Ruth zur Konvertitin macht und eben auch, und das ist wirklich dann schon halachische Auslegung, zu sagen, wie konnte es sein, dass Boas eine Moabiterin geheiratet hat und wie gehen wir damit um, dass David eine Moabiterin als Vorfahrin hat. Ja, Anmerkungen dazu. Chor.
Ja, ich wollte noch eben nach diesem kurzen Satz von dringen nicht in mich. Ich lese hier einen Kommentar bei mir, es ist eigentlich auch hebräisch, verwunde mich nicht.
Also, ja, kann man auch so übersetzen.
Und das ist ein viel schärfer und ja, ja, so kann ich mich auch verstehen, wie sie sich da ziehen gefühlt ja. hat. Das wollte ich nur erwähnen.
Ja, das bringt das nochmal stärker zum Ausdruck, das stimmt. Ja, sieht so aus, dass wir dann mit den Texten zu Ruth durch sind. Was eben auch ja, wieder Parallelen in der jüdischen und christlichen Auslegung zeigt, aber natürlich auch die unterschiedlichen Schwerpunkte, die gesetzt werden. Und ja, fürs nächste Mal bleibt uns noch die des Uriah, wie es bei Matthäus heißt. Und ich hoffe, dass wir dann auch noch ein bisschen Zeit haben werden, uns dann auch die Frage zu stellen, und was hat das alles mit Maria, die ja schließlich am Schluss des Stammbaums erwähnt wird, zu tun, dass wir das auch noch ein bisschen in den Blick nehmen können. Gut, dann bis nächste Woche.
Danke.